Seid herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ein ganz normaler Gottesdienst eigentlich, kein ganz besonderer, aber immerhin ein Gästegottesdienst, denn wir haben Gäste heute Morgen, die heiße ich besonders herzlich willkommen, aus Großbritannien, aus Hannover. Das sind die Gäste, die ich gesehen habe. Die anderen Gäste sagen ebenso herzlich willkommen, natürlich auch alle Freunde und Mitglieder der Gemeinde. Den Losungen, und er lautet: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Etwas, das man wohl nur annähernd begreifen kann. Eine Sorge immerhin, die ich heute Morgen hegte, dass dieser Gottesdienst vor einer Handvoll von Menschen stattfinden würde, hat sich erledigt, und das freut mich ganz besonders. Ich möchte das Gemeindelied ankündigen. Zahlreiche Verse, nicht alle, aus einem Lied von Paul Gerhardt, Ich singe dir von Herz. Diesen Gottesdienst einzuleiten, brauche ich eigentlich nur zu sagen, dass wir den dritten Teil oder die dritte Variante zum Thema Vergebung hören werden. Das könnte einigen allmählich auf die Nerven gehen. Das kann ich mir zwar nicht vorstellen nach den ersten beiden Predigten. Vielleicht vergebt ihr uns einfach. Worum es heute geht, das ist die Geschichte von Josef, die zumindest der Aufhänger dieses dritten Teils des Themas Vergebung ist. Das haben bestimmt einige von uns ansatzweise erlebt. Man hat festgestellt, da ist ein viel Böses geschehen. Und trotzdem fällt man zum Glück, Gott sei Dank, aus allen Wolken, wenn man hört, dass Leute Angst haben, man könnte sich dafür rächen wollen. Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich. Ich habe, als ich hier in die Gemeinde aufgenommen wurde, auch ein bisschen erzählt, das ist lange her, unter anderem, dass ich geschieden bin und auch wieder verheiratet bin. Ihr kennt meine jetzige Frau, heute ist sie nicht da, deswegen kann ich hier ganz unbefangen erzählen. Ich will keine intimen Details verraten. Das ist Unsinn, das macht man nicht. Aber ihr habt mich möglicherweise nicht als unglücklichen, gekränkten, beleidigten und geknickten Menschen kennengelernt. Und das ist auch nicht so. Also meine erste Ehe hat natürlich Spuren hinterlassen. Und nehme an, dass vieles davon auch nicht aufgearbeitet ist. Aber da kann ich nur Gott danken. Ich trage meiner Ex-Ehefrau nichts nach und bin allerdings auch noch nicht um Vergebung angefleht worden. Das klingt so seltsam vielleicht. Das wird wohl auch nicht passieren. Aber innerlich im Herzen ist das für mich nicht einfach nur vergessen, sondern auch vergeben. Diese Phase meines Lebens. Möglicherweise geht es im Predigtthema heute um solche Erlebnisse, um solche Erfahrungen. Möglicherweise auch um was ganz anderes. Auf jeden Fall bin ich sicher, dass es einen Bezug zu unserem Leben haben wird und dass die vielfältigen Ereignisse unseres Lebens, die das Thema Vergebung ganz oben zur Tagesordnung, auf den Tagesordnung landen lassen, heute eine große Rolle spielen. Was bleibt uns, als unser Herz offen zu halten für das Wort Gottes? Und darum möchte ich mit uns beten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir gemeinsam von deinem Wort hören können, dass wir uns allein dadurch, dass wir hier erschienen sind, eine gewisse Offenheit für dein Wort gezeigt haben. Dass wir etwas von dir erwarten und hilf uns, diese Haltung beizubehalten und zu erfahren, was du mit unserem Leben machen kannst, was du von unserem Leben hältst, was wir für unseren Alltag, für heute und für die kommende Woche daraus ziehen können. An wichtigen, vielleicht an lebensverändernden Schritten für uns. Amen. Wir singen ein Lied, das wohl zum Thema passt, wie ein Fest nach langer Trauer.
Thank you.
gleich leert sich der Saal bedenklich. Die Kinder können zum Kindergottesdienst. Arne ist heute für das Thema zuständig. Arne, worum geht es heute bei euch?
Wir haben von Adam und Eva und Herrn Frucht.
Das ist ja, der Apfelsalz.
Bleibe dabei, wir sollten es umgekehrt machen. Die Kinder bleiben drin, die Erwachsenen gehen raus. Habt ihr Sitzfleisch mitgebracht? Nicht? Schlecht. 6 Seiten Predigt. Mal gucken, was wird. Das liegt daran, wenn jemand wie Roland einen so wunderbaren Bibeltext vorschlägt. Ein Bibeltext, über den ich dann nachdenke und mich frage, wie kann man ihn bepredigen. Und Roland hatte im Vorfeld mit mir den Predigtext abgestimmt, ich wusste aber nicht mehr genau die Verse, was die Sache doppelt schwer machte, weil so habe ich das ganze Kapitel, den ganzen Abschnitt gelesen. Das sind 27 Kapitel. Es ist die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Ein wunderschöner Roman ist dabei entstanden und eine Geschichte, die 3000 Jahre alt ist. Wie will man die zusammenfassen? Roland hat dann den Endtext gewählt, einen Text, der auch in der Perikope auftaucht, nämlich alle 6 Jahre am 15. Sonntag nach Trinitatis. Quatsch, Entschuldigung, am 5. Wir haben heute den 15. Sonntag nach Trinitatis. Das heißt also, eigentlich wäre er vor gut einem Jahr dann auch Perikopentext gewesen. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 50, die Verse 15 bis 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie dir so übel mitgetan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. 6 Verse, die am Ende dieses 50. Kapitels stehen. Ende des ersten Buches Mose, Übergang zu einem ganz neuen Abschnitt, einer ganz neuen Situation in Israel. Uralt, weit über 3000 Jahre ist dieser Text alt. Mehr als 3000 Jahre zurück in der Zeitgeschichte dieser Welt. Und übrigens in der Stilform die erste Novelle, die uns begegnet. Der Boris ist da, der kennt sich ja mit sowas aus als Literaturwissenschaftler. Wer also die Urform der Novelle sucht in früheren Schriften, wird hier in der Josefsgeschichte, in der Josefsnovelle fündig. Es sind wirklich viele Kapitel, in denen es um ein zentrales Thema geht, das am Anfang auftaucht und am Ende sich wiederholt. Und ansonsten ziemlich interessante Familienverhältnisse von einer Familie, die es in sich hat. Angefangen hatte alles irgendwo im Lande Kanaan, berichtet uns das 37. Kapitel. Und man kann diese Geschichte, glaube ich, auch gar nicht anders bepredigen und erzählen, als denn sie nachzuerzählen, um einmal zu verstehen, was damals passiert ist mit dieser Familie. Irgendwo im Lande Kanaan war Jakob sesshaft geworden. Einer der Erzväter Israels. Zusammen mit seiner Frau Lea und, wie es damals ziemlich üblich war, seinen Nebenfrauen Bilha und Silpa. Und es hat sich gelohnt, es sind 12 Söhne dabei entstanden, die diese Frauen und seine verstorbene Lieblingsfrau Rahel ihm geboren hatten. 12 Söhne. Für damalige Verhältnisse war das ziemlich gut. Das war jetzt nicht überragend, es gab also Stämme, da gab es dann auch mal 30 oder 40, weil man versuchte als Mann, also nicht nur eine große Viehherde zusammenzukriegen, sondern auch eine große Menschenherde, weil es hat Macht bedeutet. Und wenn mal wieder eine Sippe die andere überfallen wollte, man hatte viele Söhne, die groß und kräftig geworden waren, war das ziemlich gut. 12 Söhne sind es also hier bei Jakob. 12 Söhne, und man weiß ja am Anfang, wenn man eine Familie gründet, nicht, wie das so wird und wie das so funktioniert und wie das so geht. Wir wissen aber aus der Bibel und aus diesen Kapiteln, dass es in der Familie von Jakob ziemlich unglückliche Erfahrungen gibt. Hass, Neid, Missgunst. Das sind drei Begrifflichkeiten, die sich durch die ganzen Kapitel durchziehen. Hass, Neid und Missgunst als Ausgangspunkt einer Geschichte, der letztes Kapitel wir gerade in den Bibelversen schon gehört haben. Eine Mischung von hell und dunkel, von Schuld und Zwang der Verhältnisse, wie unser aller Leben es eben auch so kennt. 12 Brüder, aber einen unter ihnen hassen die anderen besonders. Und der Hass, so meint man, wenn man dann liest, scheint begründet. Hass übrigens ist ja eigentlich immer gut begründet. Haben wir jemals jemanden getroffen, der grundlos gehasst hat? Der grundlos auf jemanden richtig sauer und böse war? Unser Hass hat immer einen tiefen, guten, gepflegten Grund. Sonst würden wir es ja nicht tun. In diesem Falle ist es ein Sohn, der sagt, ihr alle werdet meine Diener sein. Ich hatte einen Traum und ich sah die Sterne am Himmel und alle haben sich vor dem einen verbeugt. Und das bin ich. Das kommt bei Brüdern, zumal wenn man eigentlich fast der Kleinste ist, vielleicht nicht so gut. Wenn einer sagt, ich bin der Champion, ich bin der Große. Tja, seine Brüder werden sich vor ihm verneigen. Kann man es nicht verstehen, dass diese Brüder sich Gedanken darüber machen, wie dieses Ärgernis eines so kleinen Bruders am schnellsten aus dem Weg zu räumen ist? Kann man nicht verstehen, dass eine solche unglaubliche Überheblichkeit vom Zweitjüngsten für die anderen kaum zu ertragen ist? Und dann zu erleben, dass er das bitter ernst meint und wirklich den Eindruck hat, so wird es werden. Am Anfang mögen es vielleicht nur Gedankenspiele sein. Man merkt auf jeden Fall, das Temperament dieser Sippe ist recht locker. Denn aus dem Spiel wird blutiger Ernst. Unterwegs in der Wüste wird Josef in eine alte Zisterne geworfen. So entledigt man sich ungeliebter Geschwister. Und eigentlich wäre er dort dann auch umgekommen, wenn nicht zufälligerweise eine Karawane vorbeigekommen wäre und die Brüder auf eine noch viel bessere Idee gekommen wären. Verkaufen wir ihn. Möchtet ihr vielleicht noch einen Sklaven haben? Wir hätten da gerade einen. Billig, billig, mache gute Preis, mein Freund. Gib mir 20 Silbertaler und er gehört dir. Und die Karawanenführer sind begeistert. Auf dem Weg nach Ägypten kaufen sie nochmal eben einen Sklaven billig ein. Die Brüder sind zufrieden, man hat gutes Geld gemacht. Der Vater kriegt die Geschichte erzählt, ein wildes Tier hätte seinen Lieblingssohn zerfleischt und getötet. Und sie sind das Problem los. Ein für alle Mal. Ägypten ist weit. Nie werden sie von diesem Sohn, von diesem Bruder wieder etwas in ihrem Leben hören. Nie wieder. Und während der Vater noch um ihn trauert, seinen geliebten Sohn. Was macht das auch mit Geschwistern, wenn man merkt, dass der Vater diesen einen so besonders liebt? So besonders liebt. Wenn er ihn so sehr bevorzugt und die Größeren anscheinend gar nicht wahrnimmt. Während der Vater noch um diesen einen trauert, wird Josef als Sklave ins Haus eines hohen Politikers in Ägypten weiterverkauft. Und dort passiert dann das, was so oft passiert in menschlichen Beziehungen, dass nämlich die Frau des Politikers den netten Knaben sieht und ihn gerne als Lustknaben gebrauchen möchte. Und sich eindeutig sexuell diesem Sklaven nähert, etwas, was damals relativ üblich war. Damit konnte man dann auch machen, was man wollte mit den jungen Männern und Frauen. Aber dieser junge Mann, der will nicht. Und die Frau in ihrer Eitelkeit gekränkt, klagt ihn an, ob schlimmer Taten, die er begangen hätte. Und Josef kommt ins Gefängnis. Bis dahin nicht gerade eine tolle Geschichte. Dort im Gefängnis trifft er zwei höhere Beamte des Pharaos, die ebenfalls in Ungnade gefallen sind und nun einsitzen. Übrigens, in Ägypten ist das auch ein bisschen unklar, wie lange man denn im Gefängnis bleibt. Da waren die Zeiten, Gefängniszeiten sehr flexibel. Nicht selten wurden auch Leute tatsächlich vergessen, bis dann zum Schluss keiner mehr wusste, warum sie eigentlich im Gefängnis waren und wofür und wie lange. Und so konnte man im Gefängnis davon ausgehen, dass es auch eine gute Chance gab, dort zu sterben. Aber einer dieser beiden kommt frei. Und 2 Jahre später fällt diesem Beamten ein, dass dieser sonderbare Josef ihm mal geholfen hatte. Nämlich damit, dass er ihm einen rätselhaften Traum gedeutet hatte. Und in diesem Traum sah er seine spätere Befreiung aus dem Gefängnis. Etwas, mit dem überhaupt nicht zu rechnen war. Und Josef hatte diesen Traum des Beamten so deuten können und es ihm gesagt. Und dieser Beamte ist nun am Hof des Pharaos und Josef fällt ihm wieder ein, nachdem der Pharao auch einen rätselhaften Traum hat, den niemand zu deuten weiß. Und so kommt Josef aus dem Gefängnis. Wird zum Pharao, zum mächtigsten Mann der Welt geführt. Er gerade eben noch im Knast, ein verwunschener, verstoßener, verkaufter Sohn aus Israel vor dem Pharao. Nein, sagt er, Träume könnte er nicht deuten. Das ist mutig. Aber er wird noch mutiger. Aber Gott werde zum Pharao gesprochen haben, sagt Josef. Und dann sagt ihm Josef, was Gott ihm, dem Pharao, im Traum mitteilen ließ. Es werden 7 herrlich fruchtbare Jahre kommen mit überreicher Wirtschaftsblüte und darauf 7 furchtbar unfruchtbare Hungerjahre. In den reichen Jahren sollte man darum den Überfluss nicht vergeuden, sondern spare in der Zeit, so hast du in der Not. So ordnete es der Pharao nun an, lässt riesengroße Vorratshäuser bauen, die in dieser Art und Größe bis dahin nie gewesen und gekannt waren, und die reichen Ernten werden komplett eingelagert. Dafür braucht man natürlich einen Verwalter, und das wird Josef. Er wird Visier, der oberste Verwalter des Pharaos. Das nenne ich eine steile Karriere, ne? Einmal zur richtigen Zeit, am richtigen Platz, den richtigen Satz gesagt. Und wunderbar geht es wirklich steil nach oben. Das Tolle ist, dass die Prophezeiung, die Übersetzung dessen, was Gott dem Pharao im Traum gezeigt hatte, sich auch ereignet. 7 fette Jahre, die Leute sind glücklich, und dann kommen die Hungerjahre. Und eine große Hungersnot bricht über die gesamte Region herein. Nicht nur in Ägypten, auch im Lande Israel. Selbst für Menschen wie Jakob und seine Familie, die als Nomaden alles gewöhnt sind, gibt es eine Situation, die problematisch wird. Sie haben nichts mehr. Es ist so Dürre, und das im wiederholten Jahr, dass tatsächlich nichts mehr, aber auch gar nichts mehr an Lebensmitteln und an Resten vorhanden ist. Vater Jakob schickt daher seine Söhne, nicht alle, 10, nach Ägypten. Den jüngsten Benjamin, der sein Liebster geworden ist, nachdem Josef ihm genommen wurde, der bleibt. Aber die anderen 10 sollen nach Ägypten und sollen dort schlichtweg um Getreide betteln, denn man hatte erfahren, die Ägypter hatten riesengroße Kornspeicher angelegt. Und dabei werden die Brüder von Josef entdeckt. Sie erkennen ihn nicht. Wie sollten sie auch? Den sie in die Zisterne gestoßen hatten und dann verkauft hatten, der war nicht mehr. Den hatten sie nicht im Blick. Josef erkannte seine Brüder. Und er kann kaum sein Heimweh verbergen. Der alte Vater und der jüngere Bruder Benjamin, sie vermisst Josef am meisten. Und tief bewegt horcht er sie aus, die 10, über den Vater, über Benjamin. Und Josef lässt seine Brüder seine Macht spüren, steckt einen der Brüder ins Gefängnis, bis sie ihm Benjamin vorgeführt haben, den sie aus Israel holen müssen. Ja, Benjamin ist beim nächsten Mal dabei. Und kaum sind die Brüder wieder auf dem Heimweg, holt die Polizei sie ein. Einer von ihnen habe den Silberbecher ihres Gastgebers gestohlen. Eine schlimme Tat am Hofe des Pharaos. Sollte man so etwas nicht machen. Oh Schreck! In Wahrheit hatte Josef ihn unter Benjamins Sachen versteckt. Doch nun soll Benjamin gefangen gesetzt werden. Und den 10 Brüdern ist eins klar, das wird ihr Vater nicht überleben. Nach dem Verlust des Josefs, den er so beklagt und den er so betrauert hat, nun auch noch der Verlust von Benjamin. Alle kehren daraufhin zurück zu Josef. Und ein anderer Bruder bietet sich stellvertretend für Benjamin als Geisel an. So erlebt Josef, wie besorgt und liebevoll diese 10 um des Vaters Willen mit dem Jüngsten umgehen. Da ist Josef so gerührt, dass er sich zu erkennen gibt und bittet nun seine Brüder, bei ihm zu bleiben und auch den alten Vater dazu zu holen. Da möchte man das erste Mal eine Pause machen. Ich möchte sagen, tolle Geschichte. Ist es nicht schön, wie das Leben uns wieder einholt, wie die Sache wieder rund wird, wie die Familie wieder zusammengeführt wird? Da habe ich doch ein Bild vor Augen, wie Josef da sitzt als Großvezier, als der zweitmächtigste Mann in Ägypten und seine Brüder befragt und ausfragt und am Ende einfach liebevoll für sie da ist und einfach merkt, sie sind wirklich Familie und sie halten zusammen. Und es geht noch weiter, es wird wirklich positiv. Nachdem er gesagt hat, wer er ist: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Er selbst spricht aus, übrigens, was zwischen ihnen steht. Ihre Tat an ihm bleibt wahr. Ihm hat sich aber über die Jahre mit den Tiefen und Höhen ein Glaube erschlossen, dass Gott es so gewollt hat. Deshalb versucht Josef sogleich, seine Brüder zu beruhigen. Sie erschrecken natürlich, weil sie genau wissen, dass er sie in der Hand hat. Aber er begegnet ihnen ganz anders, als sie es fürchten müssen. Sie sollen sich nicht bekümmern. Er zürnt ihnen nicht. Und im Kapitel 45 heißt es dann: Ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Josef sagt, was sie ihm getan haben, das geschah nach Gottes Plan. Gott hat ihn auch zum Herrscher über Ägypten gemacht, damit sie durch ihn gerettet werden können, so erzählt Josef seinen Brüdern. Sie kommen sich nah, ehe er sie zum Vater zurückschickt, um ihn mit allem Hab und Gut holen zu lassen und später hier anzusiedeln. Als sie losziehen mit Pharaos voller Zustimmung und reichlich ausgestattet, entlässt Josef sie mit einem sehr brüderlichen Segen: Zanket nicht auf dem Wege. Familie kennt sich. Alles fügt sich wunderbar. Jakob kommt mit seinem ganzen Haus nach Ägypten. Überlegt euch einmal, wie es Jakob gegangen sein muss. Er, der seinen Sohn so sehr geliebt hat, verloren wähnte und kommt nach Ägypten, kommt aus der Steppe Israels als Nomade und kommt in die Hauptstadt und erlebt seinen eigenen Sohn als zweitmächtigsten Mann des größten Reiches der Erde. Wenn da ein Vaterherz nicht übergeht, was müsste noch passieren? Und alles mit voller Rückendeckung des Pharaos. Großherzige Aufnahme. Und wie sehr die Rückendeckung des Pharaos auch dann für die Familie von Josef gilt, wird sich einige Jahre später zeigen. Denn als Jakob in Ägypten stirbt, wird daraus ein Begräbnis, wie es die Welt selten bis nie gesehen hat. Die Feierlichkeiten mit allen ältesten und wichtigsten Menschen Ägyptens, die in Ägypten beginnen und bis nach Israel gehen, wo das alte Familiengrab schon steht, die Feierlichkeiten dauern über Wochen und Monate. Und alle ranghohen Minister Ägyptens kommen mit nach Israel. Und die Leute sind ziemlich beeindruckt über diese große Karawane und über diesen mächtigen Mann und seinen toten Vater, der doch dann die Gegend nachhaltig für Wochen aufrührt und verändert. Der Vater ist tot. Bis dahin war alles wunderbar. Über Monate und Jahre hat die Familie im Prunk und Reichtum gelebt in Ägypten und es sich richtig gut gehen lassen. Die Trauerfeier ist vorbei. Aber jetzt bekommen die Brüder Angst. Jetzt, wo der Vater nicht mehr da ist, haben sie Angst vor der Vergeltung, weil ihnen nochmal deutlich wird, jetzt sind sie die handelnde Generation. Jetzt wird neu sortiert und neu gemischt. Und dass ihnen nichts widerfahren ist, lag mit Sicherheit, so sind die Brüder sich einig, daran, dass bislang Jakob als Vater der Familie alle zusammengehalten hatte. Aber nun kommt richtiges Muffesausen. Was kommt? Denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Das war der eine Satz, den ja Josef gesprochen hatte. Denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Worte, die anscheinend weiter wirken. Worte, die Fantasien bei den Brüdern hervorrufen. Das waren seine Worte. Was passiert jetzt? Josefs Glaube, Gott habe ihn vor ihnen hergesandt und nichts anderes als Rettung im Sinn, hat die Gefühle der Brüder nicht wirklich erreicht. Vermutlich denken sie über Josef, wie sie eben selber über sich denken. Sie denken und handeln so, wie sie es selber vermutlich tun würden, wenn sie in der Situation wären. Und es wird nochmal deutlich, dass diese Familie eine wunderbare Durchschnittsfamilie ist. Denn man verträgt sich auch wirklich nur so lange, wie der Vater oder die Mutter dabei ist. Kaum sind diese weg, wird neu sortiert. Und der alte Zwist bricht wieder auf. Für die Brüder ist das völlig selbstverständlich. Für die Brüder ist es völlig selbstverständlich, dass Josef sie töten wird. Sie nämlich hätten es gemacht. Darin sind sie sich einig. Und sie halten Familienrat, die Zähne, die beieinander sind. Was jetzt passieren soll, wo der Vater als einziger Garant für die Gnade nicht nur unter ihnen ist. An seine Vergebung jedenfalls können sie nicht glauben. Und der Text wird an dieser Stelle dramatisch dicht, der Predigttext. In wenigen Worten kriegen wir ganz viel Informationen mit Gedanken, die wirklich nur angedeutet in den Text hineingelegt sind, aber dann doch auch sehr klar sind. Sie gehen nämlich nicht selber hin zu Josef. Sie schicken einen Boten zu ihm. Das ist eine gute Taktik, wenn man sich selber nicht die Finger verbrennen will. Kommt der Bote zurück mit allen Körperteilen und dem Kopf auf den Schultern, ist das ein gutes Signal. Das heißt, sie lassen über einen Boten vorfühlen, wie Josef ihre Bitte um Vergebung aufnehmen werde. Was dann kommt, ist eigentlich ziemlich hässlich. Der Bote solle versuchen, Josef auf ein angebliches Testament des gemeinsamen Vaters zu verpflichten und ihn so nötigen, auf die ihm ganz offensichtlich zugebilligte, also gerechte Rache zu verzichten. Nur versteckt hinter der Autorität des Vaters, von der sie sich Schutz versprachen und durch einen Mittelmann, wagen sie es, Josef anzusprechen. Geschickt haben sie den Vater als eine mit hoher Autorität ausgestattete Symbolkraft ins Spiel gebracht und wollen nun sehen, was passiert. Aber sie gehen noch weiter, sie legen noch nach, nämlich sie behaften Josef doch des gemeinsamen Glaubens an den Gott ihres Vaters. Und wenn selbst die Figur des Vaters nicht reicht, dann die Erinnerung, dass wir doch alle einen gemeinsamen Gott haben, nämlich den Gott unseres Vaters. Und dann wird noch auch freundlich zugegeben, damit es glaubwürdig klingt, die Schuld wird ohne Beschönigung zugegeben. Da die Bindung an das Wort des Vaters ihren Bruder Josef wie in einer Schlinge einfangen würde, gingen sie so wahrscheinlich kein Risiko ein, haben sich die Brüder gedacht. Und dann merken wir, wie ernst es ist. Da merken wir die Tiefe der Schuld, die bei den Brüdern auch über die Jahre hängen geblieben ist. Da erleben wir eine Zäsur, dass selbst die scheinbar erlebte Versöhnung vor Jahren, die scheinbar erlebte Vergebung vor Jahren, 10 der Brüder nicht erreicht hat. Und nochmal, sie hat sie nicht erreicht, weil Josef sie nicht ausgesprochen hätte. Sie hat die Brüder nicht erreicht, weil sie selber so nicht denken können. Weil sie selber nicht Menschen sind, die Vergebung leben, sondern die sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist das Gesetz des Dschungels, wir sind hier in der Steppe und so machen wir das hier seit Generationen und sind gut damit gefahren. Sie glauben selber nicht, dass man ihnen vergeben könne. Sie rechnen damit, dass der einzig richtige Weg, mit ihnen umzugehen, immer noch sei, sie zu töten. um in die Tiefe dessen zu dringen, worum sie den Bruder in Wahrheit mit der Bitte um Vergebung jetzt angehen, hilft die hebräische Sprache. Dort heißt vergeben, tragen, aufheben. Vergebung geschieht nicht nur dadurch, dass der Vergebene lösende Worte spricht. Die Schuldigen tragen an ihrer Missetat. Und sie lastet wie eine schwere Last auf ihren Seelen und beschwert sie so lange und so kräftig, dass ihr Gewissen dadurch keine Ruhe findet. Der, der ihre Schuld vergibt, ihr Opfer, hebt diese Last, die auf den Schuldigen sitzt, im doppelten Wortsinn auf. Er nimmt diese Last an sich und trägt sie. Damit zugleich kann er sie in dem anderen Sinn aufheben, also die Täter für nicht mehr schuldig erklären, freisprechen. Das Wort Vergebung im Hebräischen hat eine Schwere, die wir im Deutschen nicht kennen. Weil deutlich wird, in dieser Kultur, in der damals die Hebräer gelebt haben, die Israeliten gelebt haben, Vergebung ein so hochheiliger Akt war, der so tief ging, dass wir nur im Ansatz im Deutschen heute ein entsprechendes Wort finden könnten, um zu verstehen, was für ein hochheiliger Akt es war, wenn jemand sagt, ich vergebe dir. Sie suchen die Vergebung. Sie suchen alle Argumente, die für sie sprechen könnten, um diese Vergebung, die sie nicht verdienen, dennoch zu bekommen. Das Opfer trägt eine zweifache Last, wenn es vergibt. Die eigene Erinnerung an das ihm zugemutete Leid und in der Vergebung die Last der Täter. Und nur vor diesem Hintergrund wird deutlich, welche seelische Anstrengung damit verbunden ist, für Josef zu vergeben. Aber nur auf diese Weise kann auch die Entfremdung, die immer noch zwischen Tätern und Opfer ist, tatsächlich weichen. Kann es wirklich zur Nähe und zu einem tragfähigen Vertrauen kommen, das wieder wachsen soll, wachsen kann. Vergib uns unsere Schuld. Wir haben nur einen Hauch der Ahnung, wie schwer das in der damaligen Kultur war. Was passiert, als der Bote kommt und diese Lüge erzählt? Es gäbe ein Testament des Vaters und der hätte gesagt, du, Josef, sollst, das ist mein Testament, deinen Brüdern vergeben, die ja auch den gleichen Gott haben wie wir. Der zweitwichtigste Mann im Lande weint. Haben wir mal darüber nachgedacht, wie viel wirklich hochrangige Politiker wir beim Weinen jemals gesehen hätten oder davon gehört hätten, dass sie geweint hätten? Der einzige, an den ich mich erinnern kann, das war unser ehemaliger Bundeskanzler, als er die von ihm selbst gewählte Musik hörte, die ja ganz anders war als alle vorherigen Abschiede von Bundeskanzlern. Da sah man für einen kurzen Augenblick Tränen in seinen Augen. Der Staatsmann tritt ab, überblickt nochmal seine Amtszeit und er hat es auf seinen Weg getan. Und geweint, kurz und knapp. Der zweitwichtigste Mann des Reiches in Ägypten weint. Was meint ihr, wie lange es dauert, bis eine solche Nachricht im hintersten Winkel in Ägypten angekommen ist? Es spricht sich herum wie ein Lauffeuer. Ein Mann hat sich unter Kontrolle zu haben. Ein solcher Mann in solcher Position zeigt keine Gefühle. Niemals, nicht, nirgends. Josef weint. Ganz knapp und kurz sagt es der Text, in der Bedeutung kann man es gar nicht hoch genug ermessen, was das für ein Signal ist. Die Frage ist, warum weint er? Die Ausleger sind sich uneinig. Ist es die tiefe Unmenschlichkeit, die im falschen Spiel seiner Brüder sichtbar wird? Brüder, die ihn nach Jahren, die sie jetzt gemeinsam wieder erlebt haben, wiederum täuschen wollen, ihn zwingen wollen, mit verlogenen Argumenten ihm zu vergeben? Das ist dann noch schmerzlicher als der feige Hass, aus dem heraus sie ihn, den Wehrlosen, vor Jahren in eine Zisterne geworfen haben. Die Übermacht von 10 Brüdern in einen Brunnen und dann verkauft. Ausverkauf von Menschlichkeit. Ist das der Grund, warum er hier weint? Oder ist es die Not der Brüder, die er spürt? Die Wahrhaftigkeit seiner Gefühle? Da bin ich sicher, die wird deutlich. Es wird deutlich, dass Josef ein Mann ist, der dicht bei sich ist, bei seinen Gefühlen, bei seiner Geschichte. Ein Mann, der sich nicht schämt, selbst in diesem höchsten öffentlichen Amt zu weinen. Als die Brüder das hören, dass er geweint hätte, ist allen deutlich, was sie machen müssen. Man hat in Israel nicht geweint. Als Mann auf gar keinen Fall. Diese ganz knappen Worte, die wir hier finden in diesem Abschnitt, sind mit einer solchen Tiefe hinterlegt, dass wir uns das kaum vorstellen können. Aber alleine die Meldung, ich habe mein Sprüchlein gebracht, ja, wie hat er reagiert? Er hat geweint. Da tun sich Universen auf für die Brüder. Welten. Und alle wissen sofort, wir müssen hin. Wir müssen alle hin. Alle gemeinsam hin. Sie kommen alle neu, alle zusammen auf dem Weg bei Josef an. Voller Angst und Furcht. Weil sie wissen noch nicht, warum er geweint hat. Sie wissen nicht, ob er einfach vor Unmacht über diese verlogene Familie weint, die ihn belogen und betrogen hat, bis über den Tod des Vaters hinaus. Oder ob es vielleicht doch letztlich Liebe zu seiner eigenen Familie ist. Sie kommen zu ihm, sie werfen sich vor ihm auf den Boden. Sie legen sich ganz auf den Boden hin. So wie wir es eigentlich fast gar nicht mehr kennen, manchmal noch bei Priesterweihen im Fernsehen sehen können. Wenn katholische Priester geweiht werden, sich dann auch ganz der Länge nach auf den Boden hinlegen. So liegen seine 10 Brüder vor ihm und sagen, siehe, wir sind deine Sklaven. Und nun solle Josef tun, was gerecht sei, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Erst an dieser Stelle übrigens wird die Geschichte rund. Erst an dieser Stelle schließt sich der Kreis. Und in der Gestalttherapie spricht man davon, dass Dinge, die nicht rund werden, wo also etwas in sich nicht abgeschlossen ist, uns immer und immer wieder begegnen und sich in unserem Leben Bilder aufklappen, wie wenn man auf dem Jahrmarkt ist und diese Scheiben schießt. Und wenn man dann trifft, kommen die wieder hoch. Und es ist eine Gestalt, die nicht rund ist, eine Sache, die nicht fertig ist, nicht abgeschlossen ist. Aber in diesem Augenblick, als die Brüder sich ihm zu Boden werfen und deutlich machen, wir sind deine Knechte, erfüllt sich der Traum, den Josef geträumt hat. Seine Brüder werden ihn anbeten und vor ihm niederknien und sich niederwerfen. Die Gestalt ist rund, die Gestalt ist geschlossen. Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ich glaube, dass die Brüder über diese Worte sehr, sehr glücklich waren. Denn in dem Augenblick, als sie dort am Boden lagen, wussten sie nicht, wie ihr Bruder reagieren würde. Sie befürchteten noch Schlimmstes. Aber Josef kann seine Brüder vollkommen entlasten. Gott hat das, was sie mit Josefs Verkauf angerichtet haben, längst zum Guten gewendet. Gott hat ihnen vergeben, er hat ihre Missetat in seinen Plan einbezogen. Gott ist der wahre Verfasser der Lebensgeschichte Josefs und seiner Brüder. Er verzichtet auf Rache. Er durchbricht den Teufelskreislauf. Er nutzt die Chance, die Situation nicht aus, sondern nimmt seine Brüder an und richtet sie auf. Er vergibt ihnen und nimmt ihnen den Druck und die Last. Stehe ich denn an Gottes statt? Und er macht deutlich, alleine Gott steht es zu, zu richten. Und an dieser Stelle verliert die Geschichte an Dramatik. Sie brauchen nicht die Autorität des Vaters. Hier sind Menschen, die groß geworden sind, die selber Verantwortung übernommen haben, aber auch Menschen, die auf beiden Seiten Verantwortung übernommen haben. Es ist nicht nur Josef, der erwachsen geworden ist, und auch erwachsen reagiert. Es sind auch die Brüder, die verstanden haben, sie können ihrer Lebensgeschichte nicht weglaufen. Sie müssen sich stellen, egal was dann passiert. Ich will euch und eure Kinder versorgen, sagt Josef. Und nun wird es end- und gültig ein Happy End. Was an dieser Josef-Erzählung so wunderbar ist, ist auch diese zutiefst menschliche Note, die deutlich wird. Die Familienverhältnisse, wo man sagen kann, das gäbe einen guten Roman ab für Rosa Munde Pilcher, heißt die, glaube ich, ne? Wo auch alle Liebesseiten und Hassseiten, Positives und Negatives, alle Intrigen, alle Mächte, die in uns Menschen rühren können, dann ja auch gerne versammelt sind und immer wieder Hoffen und Leid und Elend ganz dichte beieinander sind. Was aber auch deutlich wird, ist, dass es die älteste Geschichte ist, die in dieser Breite etwas erzählt zum Thema Vergebung im Alten Testament. Und dass es auch deutlich macht, die Geschichte Israels, des Volkes Israel mit den 12 Söhnen, die dann ja auch die 12 Stämme Israels abbilden werden in der Folge, dass deutlich wird, am Anfang dieser Familiengeschichte steht Lug und Betrug, Neid und Hass und Missgunst, aber es gelingt, es zu überwinden und zu einer ganz tiefen Form der Vergebung zu kommen. Und da kriege ich dann ganz schnell den Transfer über 3000 Jahre bis hin in unsere Zeit. Denn das Schöne an dieser Geschichte ist, dass auch von einer Familie, die sich unter dem Segen Gottes wähnt, fröhlich erzählt wird, wie gelogen und betrogen wird. Wie Neid und Missgunst und übereinander reden. Eine Familie auch zur Familie macht. Wo vielleicht auch deutlich wird, das, was wir im Gemeindeleben und erleben, ist nicht anders. Es mag vielleicht ein netteres Motiv sein und wir werden hoffentlich nicht irgendwelche Leute als Sklaven verkaufen. Aber wir kennen es auch immer wieder als eine Erfahrung in jeder Gemeinde dieser Welt, dass man irgendwann sich fragt, sag mal, bin ich eigentlich bekloppt? Warum mache ich hier mit? Warum bringe ich mich ein? Warum muss ich mir das anhören? Warum geht diese Person so mit mir um? Warum werde ich so missachtet? Warum redet dieser Mensch so über mich? Und nicht mit mir, sondern über mich? Wer sich in Gemeinde einbringt und mitarbeitet, wird nicht Freude erleben, sondern Leid. Und wird ganz schnell an einen Punkt kommen können, wo wir uns die Frage stellen müssen, warum mache ich das eigentlich? Wer wertgeschätzt, geachtet und gewürdigt werden will, sollte sich nicht ehrenamtlich in Gemeinde einbringen. Dieses Motiv wird nicht befriedigt. Wer aber erleben möchte, was Leidensnachfolge Jesu Christi bedeutet, im Konkreten hier und jetzt, der ist an der richtigen Stelle. Und kommt dann vielleicht zu einer der schwierigsten geistlichen Erkenntnisse, die Paulus im 2. Korintherbrief als zentrales Thema vermittelt. Dass nämlich das Leiden in der Nachfolge Jesu Christi der zentralen Verkündigung des gekreuzigten Christus entspricht und kein Fehler am System ist. Wer das dann auch wahrnimmt und erlebt, wird auch feststellen, dass Gemeinde nicht einfach so toll ist, weil wir so toll sind, weil Gott uns verändert und transformiert hat und dann sind wir tolle Menschen und haben uns alle lieb. Das ist ein frommer Wunsch, den wir predigen und den wir versuchen zu leben. Das, was Gemeinde zur Gemeinde macht, ist, dass wir lernen können, wie keine andere Institution und Organisation dieser Welt, was Vergebung bedeutet und wie zentral Vergebung Thema einer jeder christlichen Gemeinde sein muss. Wir sind so eine Familie, wo Dinge passieren, wo man sich fragt, kann das denn überhaupt sein? Wir sind auch eine solche Familie, die einen Gott kennt, der all das weiß und sieht und dennoch sagt, Leute, egal was sie mit euch machen, egal wie sie euch mitspielen, glaubt ihr denn nicht, dass ich euer Leben, euer Leiden zum Guten wenden kann? Und umso mehr seid ihr eingeladen zu vergeben, Vergebung zu leben und anderen, die eure Vergebung brauchen, damit auch eine Last der Schuld von den Schultern zu nehmen. Vergebung, Leben. Man muss allerdings dann an sich arbeiten. 4 Gefühle sind es, auf die wir uns als Menschen reduzieren können. 4. Trauer, Angst, Wut und Freude. Mehr gibt es nicht. Alle anderen sind dann Kreuzungen dieser 4. Trauer, Angst, Wut und Freude. Welches Gefühl würde ich erwarten bei einem Mann, der von seinen Brüdern erst in eine vertrocknete Zisterne geschmissen wird und dann als Sklave verkauft wird? Angst? Trauer, Wut, Freude. Das vorrangige Motiv, das wir erwarten dürften, wäre Wut. Nackte Wut. Dahin zu kommen, dass es ein Josef schafft, nicht der Wut Raum in sich zu geben, sondern der Trauer. Dahin zu kommen, ist ein Akt, der bedeutet, Josef hat an sich gearbeitet. Josef ist nicht stehen geblieben. Josef hat sich nicht als Opfer seiner Umstände gesehen. Josef hat verstanden, es ist nicht das um uns herum, was uns zu dem macht, was wir sind. Josef hat verstanden, Gott kann in jeder Situation handeln. Josef hat verstanden, was viel später ein Viktor Emil Frankl im Konzentrationslager verstanden hat. Dass im Konzentrationslager zwei Männer hineinkommen, beide die gleiche Lebensgeschichte, die gleiche Vorgeschichte. Der eine zerbricht innerhalb weniger Wochen und stirbt. Der andere wird stark und stärker und zeigt selbst im Konzentrationslager Würde. Viktor Emil Frankl hat seine Logotherapie dort im Grundsatz entwickelt, weil er verstanden hat, es sind nicht die äußeren Umstände. Ich selbst bin es, der die Verantwortung trägt und der sich entscheidet, wie ich Dinge bewerte und was Dinge mit mir machen können. Das hat auch Josef verstanden. Und er hat Gottes Plan für sein Leben verstanden und daran geglaubt. Und kam von der Wut zur Trauer, als er merkt, wie wenig seine Geschwister davon verstanden und begriffen haben. Aber er lebt Vergebung. Und wenn es einen Ort in dieser Welt gibt, wo Menschen das leben sollen und weitertragen sollen, dann ist es die christliche Gemeinde. Wenn es einen Ort gibt, an dem Menschen dazu eingeladen werden sollen, eine neue Erfahrung zu machen, dann ist es die Gemeinde. Wenn Menschen einen Ort finden können, an dem klar ist, Leute, wir sind nicht toll, wir sind nicht prima, wir sind Menschen, die an Fehlern leiden, und zwar lebenslänglich. Auch wenn wir es uns anders wünschen, aber wir sind bereit, es zu akzeptieren, weil Gott uns akzeptiert. Wenn es einen Ort gibt, wo Menschen das lernen können sollten, dann in der Gemeinde. Weil wir eingeladen sind, als Vorbilder zu leben und Menschen etwas davon zu zeigen und weiterzugeben, was wir von Gott verstanden haben. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube auch, dass unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten, sagt Dietrich Bonhoeffer mit Blick auf den Schluss der Josefserzählung. Einen Monat vor seinem Tod. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube auch, dass unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Das sind Sätze eines Menschen, der verstanden hat, dass die Josefs-Novelle in unserem Leben konkret werden kann. Als Einladung, etwas selber zu erleben und dabei festzustellen, wie leicht unser Leben wird, wenn wir verstanden haben, wie leicht Vergebung ist. Und doch, wie schwer die Last ist, die wir anderen damit abnehmen, wenn wir vergeben. Ich schließe mit einem kurzen Liedvers von Paul Gerhardt. Der aber, der uns ewig liebt, macht gut, was wir verwirren. Er freut, wo wir uns selbst betrübt und führt uns, wo wir irren. Und dazu treibt ihn sein Gemüt und die so reine Vatergüt, in der uns arme Sünder erträgt als seine Kinder. Amen. Lass uns gemeinsam singen. 14 Tagen feiern wir hier Erntedank-Gottesdienst. Und dann werden wir ganz viel Kürbisse ranschleppen und vielleicht ein paar Kartoffeln und Weintrauben und alle tollen Dinge. Wir werden vermutlich selbstgebackenes Brot hier finden von den Kindern und werden wieder dankbar sein für all die Früchte der Natur. Und werden übrigens hoffentlich wirklich noch ein paar Weintrauben aus eigener Ernte pflücken, wenn die Vögel nicht doch die letzten vorher gegessen haben sollten. Und wir werden dazu einladen, einmal zu sehen, was bei uns in den letzten 12 Monaten gewachsen ist und geworden ist. Und ihr seid herzlich eingeladen, am übernächsten Sonntag auch vielleicht davon zu erzählen, was ihr losgelassen habt, wo ihr vergeben habt, wo ihr Vergebung geholt habt und gelebt habt. Ihr habt die großartige Chance, anderen davon auch etwas an Anteil zu geben, wie sehr dieses Thema bei euch gefruchtet hat und wie sehr ihr verstanden habt, dass Dinge euer Leben belastet hat, wo es nicht Not tut. Und es wäre doch wunderbar, wenn wir dankbar feststellen am übernächsten Sonntag, dass solche Themen nicht nur Theorie sind, sondern praxisbehaftet uns reich und glücklich machen. Erntedank heißt, dass ihr das Thema Vergebung vielleicht erlebt. Erntedank heißt aber auch, dass ihr in einer ganz anderen Form etwas zu erzählen oder zu berichten habt von Dingen, wo ihr Gottes Weg in eurem Leben in den letzten Monaten erlebt habt und uns davon erzählt, dass wir untereinander Anteil nehmen. Wir sind sehr entfremdet von Früchten des Feldes, weil wir nicht mehr auf den Feldern leben, den Kontakt verloren haben. Aber wir sind sehr dicht an unserem Acker des Lebens dran. Und es wäre gut, wenn wir viel zu erzählen haben am übernächsten Sonntag. Damit hier schon einmal die Einladung, daran zu denken, euch vorzubereiten und auch zu überlegen, was ihr hier auf diesen Tisch legen wollt, was ihr erzählen wollt. Und es sei nochmal der Hinweis gegeben, zum Erntedank gehört auch die Klage über die Missernte, über die verhagelten Projekte unseres Lebens, über das, was zerbrochen ist, was gestorben ist. Auch das ist etwas, was wir Gott sagen, ihm geben oder auch zurückgeben können und dürfen. Von daher auch vielleicht für die, denen das aufs Herz gelegt ist, die Einladung, dann gebt es hier ab, dann lasst es hier los. In 14 Tagen, ich freue mich jetzt schon drauf und bin sehr gespannt. Und was jetzt noch so in der Welt passiert, erfahren wir von Roland.
Ja, beginnen wir mit einem Paukenschlag in den Nachrichten der Gemeinde. Am 13., das war am Donnerstag, kam Finja Ullmann zur Welt. Gesund und mit allem, was dran ist, was man so erwarten sollte. Wer da Näheres wissen will, der kann bei Sebastian sicher nach dem Gottesdienst nochmal Auskünfte einholen. In der kommenden Woche haben Ulrike Maretzki Geburtstag und Andreas Pietrowski beide am 21.09. In der kommenden Woche finden auch die gemeinsamen Gebetszeiten statt im Gottesdienstraum von 9 bis 9.15 Uhr. Wer diese Zeit hat, sei dazu herzlich eingeladen. Morgen gibt es die Veranstaltung Ü55. Jeder, der älter als 55 ist, mag um 15 Uhr hier und auch Freizeit hat, mag um 15 Uhr hier an dieser Seniorengruppe teilnehmen. Frauensache, wenn ich das richtig sehe, auch am kommenden, also morgen am Montag, ist ein Frauentreffen offensichtlich mit dem Thema Lebenswege. Das findet dann drüben im Café statt. 19.30 Uhr. Der letzte Bibelgesprächskreis dieses Jahres, das klingt hart, 19 Uhr am kommenden Mittwoch mit Volker Tepp. Aber danach gibt es neue Termine, nämlich ab dem 3.10. eine Gruppe, die Einübung neuer Gebetsformen probiert. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und ich weiß nicht, gibt es eine Liste, die schon besteht? Gibt es denn noch Möglichkeiten? Ein freier Platz? Ah ja, das ist für viele vielleicht bestürzen zu wissen, aber kommt sicher zustande. An diesem Samstag, der 22. nicht wahr, findet der Sperrmülltag bei SOS statt und Bethanien bietet einen Imbissstand. Sperrmüll, das bedeutet nicht, dass man alles wegwerfen darf, was nicht mehr taugt? Oder wie ist das zu verstehen? Weiß Paul?
Ja. Mhm. Das heißt, dass alles, was wir selber eigentlich sonst dem Sperrmüll übergeben würden, aber nicht, weil es kaputt ist, sondern weil wir nichts damit anfangen können und es in den normalen Hausmüll nicht passt, das kann dort hingestellt werden und kann dort beliebig getauscht werden. Das heißt, ich bringe was mit und kann auch wieder was mitnehmen. Und es geht darum, wirklich Müll zu vermeiden. Klappt ganz gut, es ist immer eine sehr interessante Runde, die sich dort trifft. Man trifft dort auch Leute, die man vielleicht länger nicht mehr gesehen hat. Und es lohnt sich wirklich dann mal zu gucken, was ich entmüllen will und kann, dorthin zu schleppen. Und ich mache andere Menschen damit glücklich. Und wir selber sind diejenigen dort, die dort eben dann für Speis und Trank sorgen wollen. Und wir werden auch Einnahmen dadurch erwirtschaften, ne?
Ja, also,
hoffe
ich doch.
Ja, Carola ist nämlich diejenige, welche?
Ja, ich habe ja eine Mail geschickt. Und würde alle bitten, die Kuchen backen können, den mir hinzustellen. Und wir würden es verkaufen und dadurch, glaube ich, werden wir unsere Kaffee aufbessern. Wir sind auch die Einzigen, die noch anbieten an der Tag. Kaffee, Tee und vielleicht noch Brötchen. Ein, zwei Leute, die vielleicht für ein, zwei Stunden Zeit haben, ist ja auch mal fantastisch. Dann sind wir einfach ein bisschen, haben wir auch ein bisschen Spaß dran. Also, das wollte ich, ja.
Und vielleicht noch als Ergänzung mit dem Sperrmüll, das, was die anderen dann doch nicht so toll finden, das sind auch die DSR. Da müssen die beim Flohmarkt, die müssen dann nicht wieder mit nach Hause nehmen, sondern ihr geht nur mit vollen Händen, wenn ihr das wirklich wollt.
Kann ich ja doch mein altes Klodeckel da hinstellen. Gut, aber was für ein was für eine Monopolsituation. Das ist großartig, nicht? Also die Einzigen, die dort etwas zu essen anbieten.
Ja.
Am kommenden Sonntag, am 23.09. wieder der Gottesdienst mit Volker Tepp um 11 Uhr. Das ist dann, wenn ich richtig rechne, der Montag in 8 Tagen.
Der erste Montag nach der Frauensache oder der letzte Montag im Monat?
Und steht da ein Thema fest, das Ihnen interessieren könnte, der dahin gehen würde?
Das Thema Gefühle erleben zu machen. Und zwar überlegen wir, ein Konzert zu geben von Ludovico und Audi. Aber ich habe da nicht genau rausgekriegt, wann der und wo der spielt und was es kostet.
Haltet euch an, Wolfgang. Ja. Vom 29.09. bis zum 30.09., das ist dann vor dem Gottesdienst, die Übernachtung der Schulkinder in der Gemeinde. Für die Kinder eine große Sache und ich glaube, die Gemeinde profitiert davon. Das schafft Bindung. Am 30.09. dann der Erntegottesdienst, von dem Volker berichtet, den Volker angekündigt hat und das Zeugnis, das hier angemahnt ist, in der Breite ja, zu verstehen. Das wird wahrscheinlich auch den ganzen Gottesdienst durchziehen. Da wird kaum mehr Raum für eine Predigt bleiben. Sehe ich das richtig?
Kommt auf euch an.
Ja.
Wenn das Zeit offen ist, wird erfahrungslos zu predigen.
Ja, ab dem 4.10. finden in der Gemeinde Vortragsabende zum Thema Paarkommunikation statt. Das betrifft nicht nur die Mitglieder und Freunde der Gemeinde. Dafür darf auch geworben werden außerhalb der Gemeinde. Paartherapie, beziehungsweise das, was Therapie bieten kann, Menschen vorzustellen, das möchte Volker zunächst nochmal.
Also da vielleicht ein kleiner Hinweis zu, weil das Wort Paartherapie fällt. Das ist bei manchen vielleicht ein Begriff, der dann Pickel auf der Stirn erzeugt. Deswegen will ich nochmal sagen, es ist zwei Ebenen anders. Es ist, jetzt komme ich selber ins Stottern. Es geht nicht um therapeutisches Arbeiten, sondern es geht ganz stark um Training. Das heißt also, das, was dort auch an Themen kommt, an diesen 5 Abenden, sind einfach wirklich sehr effiziente Möglichkeiten für Paare, mit ganz einfachen Grundregeln zu lernen, wirklich besser miteinander zu kommunizieren. Wir hatten die Freude, dass wir in diesem Jahr 3 Personen hatten, die in München die Ausbildung machen konnten, des Ausbildungsprogramms COMCOM, das ist Kommunikation und Kompetenz. Und da waren Marion dabei und Jutta und ich. Und werden dort in diesem Jahr erstmalig dann jetzt auch hier in Bethania ein solches Wochenende durchführen mit Paaren, maximal 5 Paaren, die dort dann teilnehmen können. Und um mal einen Einblick zu bekommen, was da überhaupt passiert und wie das funktioniert, wird es diese 5 Vortragsabende geben mit Videoeinspielungen und dann zu bestimmten Themen, Teilaspekten der Paarkommunikation. Aber es ist kein therapeutisches Arbeiten, sondern wirklich reines Training, wie Paare mit ganz einfachen Möglichkeiten wirklich ihre Paarbeziehung und Kommunikation verbessern können. Und wer nochmal Beispiele dafür braucht, von Menschen, die dann glückselig aus einem solchen Kurs hervorgegangen sind, wende sich im Zweifelsfall an Jutta und ich und mich oder an Boris und Ricky. Denn die hatten auch die Freude, ein solches Seminar zu besuchen. Tolle Sache das. Wir werden es gesamt Moabit weit bewerben.
Also nicht nur für kaputte Beziehungen. Das ist
auch ein bekanntes Teil. Ja, wenn der Raum voll ist, dann kannst du das draußen über Leinwand übertragen. Ja. Ja, das sind 5 Paare, also das, aber es ist extra Teil, das wird extra eingeladen. Es sind nur 5 Paare, die dabei sein können.
Sind Dienstags oder Donnerstags? Der 4. ist ein Donnerstag.
Da hat jemand mitgedacht.
Also ich verweise auf meine Mail, die ich an alle rumgeschickt habe. Die stimmt. Aber ich gucke jetzt nochmal.
Gut, das lässt sich ja klären. Ein Blick tief in den Oktober am 7.10. ab 14 Uhr. Das ist auch ein Sonntag, Familientrödel von SOS und Betania. Sicherlich gibt es zeitnah da auch noch nähere Informationen. Am 12.10. beginnt ein Seminar für christliche Kindererziehung hier in der Gemeinde. Bis zum 14.10. ein Seminar, das so auch schon mal letztes Jahr stattgefunden hat. Daran erinnert sich bestimmt jeder Teilnehmer gerne dran und macht vielleicht auch Werbung dafür. Ab dem 18.10. ein Fischkurs, das ist allerdings 3 Jahre her, dass der letzte Fischkurs gelaufen ist. Und hier geht es um die wesentlichen Fragen und Inhalte des Christentums. Und ich denke mal, dass da die Teilnehmerzahl nicht auf Außenstehende begrenzt ist. Da wird sicherlich auch jeder in der Gemeinde, der sich da Gewissheit verschaffen will, woran er eigentlich glaubt, glauben sollte, gerne teilnehmen. Dann stelle ich dir am Gottesdienst Beteiligten kurz nochmal vor. Carsten Henkel war am Klavier und wird auch noch dort eine Weile bleiben. Volker Tepp hat gepredigt und mein Name ist Roland Renz. Nach dem Gottesdienst gibt es Kaffee und Tee. Man kann aber auch hier bleiben. Die Kerzen werden angezündet und man kann über die Predigt, über die Inhalte des Gottesdienstes nachsinnen. Ungestört, denn die anderen gehen nach draußen und trinken ihren Kaffee draußen. Es gibt auch noch ein Mittagessen, wahrscheinlich um 13 Uhr ist Dorothea eigentlich anwesend.
Nein, die ist krank und wir werden einfach die haben uns gekocht.
Ja, das nenne ich großzügig. Ja.
Also erstmal ist Dienstag der 2. Oktober mit dem ersten Termin für Wie redest du mit mir? Und dann das gemeinsame Mittagessen hat 2 Gedanken sich damit verknüpft. Und das eine ist, wir wissen nicht, wie viele schöne Sonntage wir auf dem Innenhof noch haben mit Sonnenschein und warmen Temperaturen. Verweile, Augenblick, verweile, es ist so schön und dafür ist ein Mittagessen eine herzliche Einladung. Und zweitens haben wir seit langer Zeit eine Schmuddelecke hier hinten, falls ihr mal nach dem Gottesdienst gucken wollt. Wir leben seit Jahr und Tag damit, dass hier Gerümpel ist und das mitten im Gottesdienst auf dem Podest, so hier hinten. Der Grund liegt darin, dass darin Lampen eingelassen werden sollen und oben abgedeckt werden sollen mit einer Glasabdeckung, mit der man von hinten auch verschiedenste Formen von Beleuchtung schaffen kann und in Gottesdiensten ein bisschen mehr variieren kann und auch sich daran erfreuen kann. Also nicht jetzt eine Lichtshow, sondern einfach nur eine Möglichkeit, etwas überhaupt mit Licht zu gestalten, mit Licht und Stoffen. Das ist lange geplant, seit 4 Jahren geplant oder 5 Jahren, aber wie so manches in Betania, wir warten auf die Ewigkeit. Das kostet mir auch wieder ein paar Euro, die wir natürlich wieder nicht haben. Und deswegen ist die herzliche Einladung, alles, was ihr dort also in das Schweinchen schmeißt, in das Blaue, kommt alleine diesem Projekt Vollendung des Podests zugute. Der erste Kostenvorschlag hat uns die Füße weggerissen, der war bei 900 Euro. Wir werden diesen Preis drastisch drücken und eure Spenden hoffentlich drastisch nach oben kriegen. Irgendwo muss ja die Mitte sich finden. Von daher wisst ihr also, wo der Level so ist. Und herzliche Einladung, bleibt zur Suppe, bleibt hier auf dem Hof und spendet tapfer, wir freuen uns drüber.
So, wir singen jetzt das Segenslied und ich bitte euch dazu aufzustehen. Musik.
Gott, unser Vater, am Ende eines Gottesdienstes steht ein Doppelpunkt. Wir gehen in das, was sich unser Leben nennt. Gehen in Begegnungen und Erfahrungen, Dinge, die uns erfreuen und belasten. Und worum wir bitten, Herr, ist, dass wir von dir immer wieder herausgefordert werden, zu sehen, ob wir eine Linie erkennen, ob wir deine Hand erkennen, ob wir von dir verstehen, dass es nicht darum geht, wie unsere Umstände im Leben waren, sondern ob wir erkennen, was du in diesen Umständen mit uns und aus uns machen möchtest. Darum bitte ich dich, Herr, dass du uns hier den Blick öffnest, was passieren kann, wenn wir deiner Gegenwart trauen, glauben und dann auch so handeln und reagieren, als Menschen, die wissen, du bist bei uns jeden Tag. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir nehmen wieder Platz, hören noch ein Musikstück von Carsten und dann die Erinnerung, dass alle die auch sich unterhalten wollen, den Raum verlassen und die noch nachklingen lassen wollen mit Musik, auch die Möglichkeit haben, es hier in diesem Raum zu tun.